Ein Moment, eine Entscheidung, ein Verbrechen. Mordzeit, der Moment, der alles veränderte. Ein True Crime Podcast von Manuel Kesting. Er geht mit Ihnen zurück an den Ort des Geschehens, erzählt die Geschichte von der Tat, die Hintergründe und berichtet von den Folgen bis hin zum Urteil. Die Zeit läuft. Fulda, 15. Februar 2021. Um 4.45 Uhr in der Früh geht bei der Polizei Fulda ein Notruf ein.
Ja. Fulda, guten Tag.
Ja, guten Tag. Hier bei uns auf der Straße hat sich anscheinend jemand erschossen oder ist erschossen worden.
Ja, was haben Sie denn da genau gesehen?
Die Frau hat geschrien, ganz laut. Und jetzt bin ich rausgekommen, um zu gucken, was los ist. Und da sitzt ihr Mann im Auto. Ich konnte es nicht richtig sehen, aber sie hat...
Mal bitte am Apparat. Bleiben Sie mal bitte...
Ja.
Ich kriege jetzt mal eine Streife in die Richtung.
Mehrere Streifenwagen machen sich sofort auf den Weg nach Fulda-Neuenberg. Vor Ort finden sie einen Mann, zusammengesackt und tot, auf dem Fahrersitz seines Wagens. Mitten im Wohngebiet. Die Lichter sind an, der Motor läuft und eine Seitenscheibe ist zerstört. Was ist hier passiert? Ist es ein Suizid oder wurde er ermordet? Bei minus 14 Grad ist es eiskalt und es liegt viel Schnee. Die Streifenwagen vor Ort sperren den Ort des Geschehens weiträumig ab und verständigen die Kriminalpolizei. Eine aufwendige Ermittlungsarbeit beginnt. Die Kriminalpolizei wird an diesem Morgen gegen 5.30 Uhr telefonisch darüber benachrichtigt, dass ein eventuelles Gewaltverbrechen stattgefunden hat. Die Lage aber noch völlig unklar ist. Dem Beamten wird mitgeteilt, dass eine männliche Person durch eine Schussverletzung zu Tode gekommen ist und ein Suizid zu diesem Zeitpunkt noch nicht ausgeschlossen werden kann. Die Kriminalpolizisten fahren zum Tatort, um die Ermittlungen zu übernehmen. Erstmal machen sie sich einen Überblick über die Lage. Um die Spuren am Tatort und auch Anwohner vor diesem Anblick zu schützen, decken die Streifenpolizisten das Fahrzeug mit einer undurchsichtigen Folie ab. In diesem Zustand finden die Kriminalbeamten den Wagen vor. Die Beamten der Kriminalpolizei nehmen zunächst das Fahrzeug in Augenschein. Der Tote sitzt noch im Auto, leicht nach vorn gebeugt und zusammengesackt. Den Beamten fällt auf, der Mann hat zwischen Auge und Nase ein Einschussloch. Außerdem ist die Seitenscheibe auf der Fahrerseite zerstört worden. Da ein Suizid aber nicht ausgeschlossen werden kann, wundern sich die Beamten, dass weder eine Waffe noch Patronenhülsen am Tatort gefunden wurden. Die Kriminalbeamten beginnen, das Fahrzeug unter die Lupe zu nehmen. Werden sie Spuren finden, die sie zur Lösung des Falls führen wird? In der Seitenscheibe auf der Beifahrerseite finden sie zwei Löcher vor. Die Scheibe rund um die Löcher ist gesprungen, aber noch intakt. Vermutlich entstanden durch Abfeuern einer Waffe. Durch die Einschusslöcher kann man eventuell auch einen Schussverlauf erkennen und damit wird klar, dass ein Selbstmord eher unwahrscheinlich ist. Sich so selbst zu erschießen ist unüblich und wäre damit sehr besonders. Damit ist auch der Polizei bewusst, dass es sich hier um ein Verbrechen handelt. Also jemand muss den Mann erschossen haben. Durch die erste Auswertung der Situation ergibt sich, dass der Täter mehrere Schüsse auf das Fahrzeug abgegeben haben muss. Eine Kugel trifft den Mann in den Kopf, er ist sofort tot. Es wirkt wie eine Hinrichtung. Wer ist das Opfer? Und hatte er Feinde? Bei dem Toten handelt es sich um einen 41-jährigen Mann. Er kam aus Syrien zusammen mit seiner Familie vor 5 Jahren nach Deutschland. Er ist fünffacher Vater. Er wirkt gut integriert und hatte bereits mehrere Arbeitsstellen. Zu diesem Zeitpunkt arbeitet er in einer Bäckerei, wo er sich gerade auf den Weg hinmachen wollte. Er wird von mehreren als sehr freundlich beschrieben, grüße immer, seine Kinder seien sehr höflich und er erkundigt sich immer nach dem Wohlbefinden der Mitmenschen in seinem Umfeld. Für die Polizei ein noch viel größeres Rätsel, denn ein Motiv oder den Täter zu finden, ist so noch schwieriger. Da sitzt jemand erschossen in seinem Auto und man denkt darüber nach, wie es dazu kam. Gab es einen Streit im Vorfeld? oder ein gescheitertes Geschäft? Nichts scheint darauf hinzudeuten. Zunächst. Die Frau des Toten steht unter Schock. Sie hat ihren Mann tot im Auto vorgefunden und daraufhin geschrien. Trotz der für die Frau extrem schmerzhaften Situation müssen die Beamten professionell bleiben und haben wichtige Fragen an die Ehefrau. Die Familie des Getöteten wird zu diesem Zeitpunkt durch eine Notfallseelsorgerin betreut. Die Beamten befragen die Ehefrau des Getöteten, was passiert ist, und schildert, dass sie aufwachte, aus dem Wohnzimmerfenster blickte und sah, dass die Lichter am Auto, in dem ihr Mann sitzt, brennen. Zunächst geht sie auf die Toilette. Doch als sie wiederkam, stellte sie fest, dass die Lichter immer noch brennen und sich nichts geändert hat. Dann versucht sie, ihren Mann anzurufen. Ganze dreimal versucht sie es, bevor sie sich dazu entscheidet, zum Auto zu gehen, um nach dem Rechten zu sehen. Sie sieht ihren Mann im Auto sitzen. Die Scheibe war noch intakt, aber beschädigt durch die Einschusslöcher. Sie versucht, die Türe aufzumachen und reißt mit aller Kraft an dieser. Sie bekommt Panik, fängt an zu schreien, was Anwohner aufmerksam macht, und auch ihre Kinder wurden durch die Schreie wach und rannten zu ihr ins Auto. Da sie die Autotüre nicht aufbekam, drückte sie in voller Panik die schon beschädigte Scheibe ein. Sie stellte den Motor ab, zog den Schlüssel aus dem Zündschloss und schnallte ihren Mann ab. Der Polizei ist klar, der Mann muss von dem Täter überrascht worden sein. Auch wenn die Familie in Trauer ist, die Beamten müssen den Täter finden. Sie befragen die Familie, ob jemand einen Verdacht hat, wer der Täter sein könnte. Doch weder seine Frau noch seine Kinder können sich vorstellen, wer das getan haben könnte und vor allem, warum. Der Täter bleibt ein Phantom. Zunächst. Beamte der Spurensicherung treffen gegen 7 Uhr am Tatort ein. Sie sichern jede noch so kleine Spur, welche sich am Tatort befindet, in der Hoffnung, damit den Täter zu finden und ihn überführen zu können. Jede Spur wird penibel dokumentiert, der Tatort fotografiert. Das Auto war innen mit Blut benetzt, welches er durch seine Verletzung verloren hatte. Einen konkreten Hinweis, eine konkrete Spur, welche auf den Täter hinweist, findet die Spurensicherung nicht. Die Scheibe der Fahrertür war komplett rausgebrochen. Eine solche Autoscheibe besteht aus ESG-Glas, ein Sicherheitsglas, das in viele kleine Teile zerbricht, wenn diese beschädigt wird. An der Seitenscheibe der Beifahrerseite konnte man erkennen, dass diese durch Projektile stark beschädigt worden ist. Die Polizei geht zu diesem Zeitpunkt von 3 Schüssen aus. Bei der Tat war eine Schusswaffe involviert. Deswegen werden Beamte des Landeskriminalamtes Wiesbaden, also LKA, zur Einsatzstelle gerufen, die aufklären sollen, von wo aus der Täter geschossen hat und mit welcher Waffe er dies tat. Durch die ballistische Ermittlung ergibt sich, dass die Projektile seitlich einschlugen und durch den Einschlag ins Trudeln geraten sind und damit in eine instabile Flugbahn gekommen sind. Das LKA setzt zur genauen Dokumentation einen 3D-Laserscanner ein, damit der Tatort am Computer rekonstruiert werden kann. Mit dieser Methode können die Beamten ermitteln, wie die Flugbahn der Projektile war, aus welcher Richtung sie kam und vor allem, von wo der Täter die Schüsse abgefeuert hat. Durch die Bemühungen wird schnell klar, der Täter war in unter 2 Meter Entfernung vom Fahrzeug, als er die tödlichen Schüsse abfeuerte. Da auch die Frage im Raum steht, ob der Täter zu Fuß oder aus einem Fahrzeug herausgeschossen hat, konzentrieren sich die Beamten nun auf Reifenspuren. Dadurch, dass Schnee lag, konnten zwar viele Reifenspuren gesichert werden, aber ob sie zur Aufklärung des Falles beitragen, bleibt erstmal fraglich, da sich viele Spuren überlagern. Eine Reifenspur jedoch ist besonders auffällig, denn sie führt die Straße entlang und macht am Fahrzeug des Opfers einen Bogen zu diesem und war auch nicht durch andere Abdrücke überlagert. Sie wurde abfotografiert und es wurde mit Gips ein Gegenabdruck gefertigt. Um auch hier Fehler zu vermeiden, hat man Reifenspuren aller eingesetzten Fahrzeuge am Tatort dokumentiert. Die Spur, die dokumentiert wurde am Tatfahrzeug, konnte dann einem Fahrzeug vor Ort der eingesetzten Rettungskräfte zugeordnet werden. Also war diese Spur damit kalt und hinfällig. Auch die zuständige Oberstaatsanwältin kommt zum Tatort, um sich von der Lage ein Bild zu machen. Sie sagt, dass dann natürlich ein Mord in Betracht kommt, wegen des Mordmerkmals der Heimtücke. die ja voraussetzt, das Ausnutzen der Arg- und Wehrlosigkeit des Opfers in feindseliger Willensrichtung. Und wenn natürlich das Opfer angeschnallt in einem PKW sitzt und zur Arbeit fahren möchte, dann ist er arglos, denn er hat nicht mit einem Angriff in diesem Moment gerechnet. Und durch das Angeschnalltsein und im PKW sitzen ist er natürlich auch wehrlos, sodass sich da die Heimtücke hier von Anfang an aufdrängt. Jetzt wissen wir unmissverständlich, bei diesem Fall geht es um Mord. Das Schwierige an diesem Fall ist, dass wir hier immer noch keine Hinweise haben. Kein Hinweis auf den Täter, keine Tatwaffe und keine Spuren. Deshalb hat das LKA vor Ort den Schnee durchwühlt, um doch noch die Hülsen der Tatwaffe zu finden. Mit dem Ergebnis, dass zwar nicht die Hülsen gefunden wurden, dafür aber die Tatprojektile. Die Tatprojektile deuten von der Art des Projektils auf einen Revolver hin. Die Tatwaffe lag zwar nicht am Tatort und im Zusammenhang mit der Eindringtiefe deutete vieles darauf hin, dass ein Revolver verwendet wurde, und zwar im Kaliber 38 Spezial. Bei einem Revolver bleibt die Hülse beim Abfeuern des Projektils in der Trommel stecken. Bei einer Pistole hingegen wird die Hülse ausgeworfen. Und weil eben keine Hülsen am Tatort gefunden wurden, geht man davon aus, dass die Tatwaffe ein Revolver ist. Diese Waffe gilt es jetzt zu finden. Sobald jemand an einem nicht natürlichen Tod stirbt oder einen nicht natürlichen Tod erlitten hat, muss die Leiche obduziert werden. Und genauso ist es auch in unserem vermeintlichen Mordfall. Die Leiche wird obduziert und das erste Zeitfenster wird auf 5 bis 6 Stunden eingeschätzt. Das hat auch etwa mit der Zeit gepasst, die wir vom Tatort kennen. Das ist aber tatsächlich nur eine erste Einschätzung. Dann wurde sich natürlich noch angeschaut, welche Verletzungen die Leiche aufweist. Gibt es Abwehrverletzungen, die auf ein Kampfgeschehen hinweisen? Was man zunächst gesehen hat, dass eine einzige Verletzung gab, und zwar die am inneren Augenwinkel auf der linken Seite. Also genau die Stelle, wo die Kugel in den Kopf eingedrungen ist. Nach erster Sichtung und Einschätzung wird festgestellt, dass keine Abwehrverletzungen, keine Spuren dafür gefunden wurden, dass ein Kampfgeschehen stattgefunden hat. Der Leichnam des 41-jährigen Familienvaters wird also zur Rechtsmedizin nach Gießen gebracht. Rund 12 Stunden ist der Notruf jetzt her. Am Ende eines langen Tages stehen die Beamten mit leeren Händen da. Haben sie etwas übersehen? Das Resümee des Tages war zu diesem Zeitpunkt sehr ernüchternd. Es waren keine Hülsen am Tatort. Es gab keine Tatwaffe. Und zu diesem Zeitpunkt, als die Herrschaften am Tatort waren, gab es keine weiteren Ermittlungserkenntnisse, auch keine wichtigen Zeugenhinweise oder eine Videoüberwachung, die den Beamten hätte weiterhelfen können. Das alles ließ die Erfolgsaussicht zunächst sehr dürr aussehen. Selbstverständlich wurden umfangreiche Zeugenvernehmungen durchgeführt und auch das Handy des Opfers wurde konfisziert und ausgewertet. Zu diesem Zeitpunkt tappt die Kripo im Dunkeln. Bis sich plötzlich am nächsten Tag ein Zeuge mit einem leisen Verdacht bei der Polizei Fulda meldet. Einer der Brüder des Opfers hatte sich ein Herz gefasst und auch mögliche Konflikte im Leben seines nun verstorbenen Bruders geschildert und der Polizei beschrieben. Das war eine Konfliktsituation mit einer Person, die ebenfalls wie er 2015 aus Syrien hier nach Deutschland kam. Diese beiden Personen wurden wie Brüder beschrieben. Sie seien aus einem gleichen Dorf gekommen, hätten die Flucht hier nach Deutschland zusammen angetreten und hier eine Heimat gefunden. Und dieser Mann sei ebenfalls Familienvater, ebenfalls von 5 Kindern. Man habe Wochenendunternehmungen zusammen gemacht und es sei alles sehr harmonisch gewesen. Bis zu einem Jahr vor der Tat. Hier kam es zum ersten Bruch. Der Mann aus Dorsten, der wie ein Bruder für ihn war, behauptete, dass er sich an seine Frau herangemacht hat, also das Opfer in seine Frau verliebt sei, sie berührt und ihr nachgestellt hat. Dies könne er belegen, da er Beweise dafür hat. Denn er hat es über seine Kamera gesehen. Eine Kamera, die er selbst in einer Küchenlampe im Wohnhaus in Dorsten verbaut hat. Ist das womöglich das Mordmotiv, nach dem die Ermittler gesucht haben? Lässt das weitere Schlüsse, vielleicht sogar einen Durchsuchungs- oder Haftbefehl zu? Am 15. Februar 2021 wird der fünffache Familienvater kaltblütig erschossen. Vom Täter fehlt jede Spur. Es ist keine Tatwaffe vorhanden und es gibt keine echten Hinweise. Nur der leise Verdacht eines Bruders. Der beste Freund soll ihn erschossen haben. So ist zumindest zunächst die Vermutung. Bei dem Mann geht es um den 38-jährigen Mohammed H. Die Ermittler müssen nun schnell handeln, um eventuelle Spuren an Kleidungsstücken oder anderen Gegenständen sichern zu können. Ist eine Überwachung sinnvoll, fragen sie sich, doch sie entscheiden sich für eine schnelle Festnahme. Da der Mann als besonders gefährlich eingestuft wird, wird das Sondereinsatzkommando, also SEK, benachrichtigt. Sie sollen am 15. Februar 2021 gegen 21.30 Uhr den 38-jährigen Mohammed H. in seiner Wohnung in Dorsten überraschen und festnehmen. Der 38-Jährige war jedoch nicht zu Hause. Nur 5 Minuten bevor die Beamten den Zugriff organisieren konnten, machte sich Mohammed H. mit dem Auto auf seinem Weg nach Remscheid. Dort verliert sich seine Spur, woraufhin die Beamten den Zugriff abbrechen. Am nächsten Tag, dem 16. Februar 2021 gegen 13.50 Uhr, entschließen sich die Beamten jedoch, den Tatverdächtigen festzunehmen. Auf der Autobahnabfahrt 31 Dorsten-Holsterhausen rammen sie das Fahrzeug, bringen es zum Stillstand und verhaften ihn. Bei der Durchsuchung seines Fahrzeugs und ihm selbst haben sie zwar keine Tatwaffe gefunden, jedoch eine braune Ledergeldbörse, in dem unter anderem die Bankkarte des Verdächtigen war. Als die Polizei die Bankdaten des Mannes überprüfen lässt, stellen sie fest, dass er eine Abhebung im mittleren dreistelligen Bereich macht, und zwar kurz nach der Tat an einem Bankautomaten in unmittelbarer Nähe zum Tatort. Ein konkreter Anhaltspunkt ergibt sich, als die Polizei das Video des Bankautomaten in Augenschein nimmt. Dort drauf zu sehen ist vermutlich der Tatverdächtige, 38-jährige Mohammed H. Auch können die Beamten die Kleidung sehen, die der vermeintliche Täter an dem Tattag getragen hat. Die Beamten sind sich inzwischen sicher, sie sind hier auf der richtigen Spur. Doch der Tatverdächtige, 38-Jährige, schweigt. Die Beamten werten das Handy des Beschuldigten aus und machen unter anderem auch in Chats eine Entdeckung. In Chats mit seiner Frau wirft er dieser vor, sie sei fremdgegangen und habe sich unrein gemacht, wie er sagt. Auch wenn das nicht stimmt, war es für ihn seine Wahrheit. Ist das das Motiv, nach dem die Polizei gesucht hat? Hat Mohammed H. seinen besten Freund aus Eifersucht kaltblütig ermordet? Im Jahr 2020 wird Mohammed H. wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr rechtskräftig verurteilt zu einer Geldstrafe. Doch aus der Urteilsbegründung lässt sich schon erahnen, was Mohammed H. für einen Charakter hat. Er konnte sich nicht so gut integrieren wie sein bester Freund. Er hatte mehrere Jobs, hat sie aber immer wieder verloren, da es zu Differenzen zwischen ihm und seinen direkten Vorgesetzten kam. Auch mit einem Kiosk, den er selbstständig betrieben hat, ist er gescheitert. Zum Zeitpunkt der Tat war er also arbeitslos, was ihn in eine finanzielle Schieflage bringt, und die Polizei durchsucht inzwischen seine Wohnung. Mit einem sehr großen Aufwand, aber leider ohne Ergebnis. Keine Hülsen, keine Tatwaffe, keine Beweise. Zunächst, doch dann werden sie fündig. Ein Pfefferspray, ein Elektroschocker und ein Handy finden sie unter einer Deckenplatte. Das Handy gehört der ältesten Tochter des Tatverdächtigen Mohammed H. Er verbietet ihr so den Kontakt nach außen. Der Fund spiegelt den Charakter, den kontrollierenden Charakter von Mohammed H. dar. Aber mit dem Mord an seinem besten Freund Abdulaziz D. hat das nichts zu tun. Ganz leer aus gehen die Beamten am Ende aber doch nicht. Sie finden eine Jacke. Eine Jacke, die sie auf dem Video der Bank gesichtet haben. Auf dem Video, wo Mohammed H. an einem Geldautomaten kurz nach der Tat Geld abhob. Die Jacke wird beschlagnahmt und ausgewertet. Sie wird auf Schmauchspuren untersucht. Schmauchspuren sind zwar kein direkter Beweis, aber sie sind ein Indiz, denn sie zeigen unmissverständlich auf, dass man an einem Schussgefecht teilgenommen hat oder eine Schusswaffe gar selbst abgefeuert hat. Zu den Vorwürfen schweigt der 38-Jährige bei den Vernehmungen der Polizei. Die Äußerungen des Bruders des Opfers sowie die Geldabhebung am Geldautomaten und die Fotos aus der Bank reichen aus, sodass gegen Mohammed H. Haftbefehl erlassen wird. Nun sitzt er in Untersuchungshaft. Die Beamten werten weiterhin noch das Handy des Verdächtigen aus. Ihnen fallen Bilder eines Fahrzeuges auf, die einen Tag vor der Tat entstanden sind. Dieses Fahrzeug stellt er zum Verkauf ein. Vor der Tat. Auf den Verkaufsbildern können die Beamten den Kilometerstand des Fahrzeuges ablesen. Der Schwager des Verdächtigen führte die Polizei zu einem Autoverwerter. Der Autoverwerter gab an, der Tatverdächtige habe ein Auto in Fulda stehen, das abgeschleppt werden müsse, da dieses nicht mehr anspringt. Als Mohammed H. festgenommen wurde, saß er in einem anderen Fahrzeug. Wollte Mohammed H. mit dem Verkauf des Fahrzeuges seine Spuren verwischen? Die Beamten finden beim Autoverwerter den abgegebenen Ford Focus. Dieses Fahrzeug wird sichergestellt und ebenfalls auf Spuren untersucht. Tatsächlich finden die Spurensicherer an dem Fahrzeug Schmauchspuren. Beim weiteren Sichern von Spuren stellen die Beamten eine Abweichung beim Abgleichen des Kilometerstandes fest. Denn es gab eine Differenz von 326 Kilometern. Also die Fahrstrecke von Dorsten nach Fulda, wo das Auto letzten Endes auch vom Autoverwerter abgeschleppt wurde. Doch wenn das Fahrzeug abgeschleppt wurde, stellt sich die Frage, wie kam er aus Fulda wieder zurück? Denn zwischen Tatort und der Geldabhebung in der Bank liegen 14 Kilometer. Doch wie kam er dahin? Zu Fuß? Die Polizei setzt einen Spürhund ein und wird fündig. Der Spürhund schlägt an und führt die Polizei insgesamt 6 Kilometer weit bis zu einem Waldstück. Hat der Tatverdächtige hier die Mordwaffe versteckt? Mittlerweile steht fest, der Tatverdächtige musste in die Bank, um Geld für die Taxifahrt abzuheben. Für die Taxifahrt von Dorsten nach Recklinghausen. Der Taxifahrer bestand auf Vorkasse, daher musste er in die Bank. Nach circa einstündiger Fahrt im Taxi nahm der Verdächtige dann die Maske ab. Die Polizei konnte ebenfalls den Taxifahrer ermitteln und dieser konnte den Tatverdächtigen zweifelsfrei wiedererkennen. Für die zuständige Oberstaatsanwältin, Frau Dr. Seban, reichen die Beweise. Sie ist davon überzeugt, ebenso wie die Polizei, dass der Tatverdächtige Mohammed H. die Tat am Rosenmontag begangen und seinen Freund erschossen hat. Der 38-jährige Mohammed H. fuhr mit seinem unangemeldeten Ford Focus ohne Kennzeichen von Dorsten nach Fulda, erkundete sein Ziel, den Tatort, den Fluchtweg und parkte sein Fahrzeug auf einem Parkplatz. Unklar ist bis hierhin, wie er die Nacht bis zur Tatzeit verbrachte. Man geht davon aus, dass er gewartet hat, bis sein Opfer das Haus verlässt. Das Opfer steigt in sein Fahrzeug. Mohammed H. nähert sich aus einem toten Winkel dem Fahrzeug an, als sein Opfer im Fahrzeug sitzt und sich angeschnallt, den Motor gestartet und das Licht eingeschaltet hat, geht er auf das Auto zu und gibt 3 Schüsse auf sein Opfer ab. 2 gehen durch die Scheibe, eine Kugel trifft das Opfer und tötet es sofort. Nach Begehung der Tat flüchtet der Täter zu seinem geparkten PKW. Doch zu seiner Überraschung springt der Wagen nicht an. Sein Fluchtplan geht nicht auf. Er steigt aus seinem Fahrzeug aus und flüchtet zu Fuß ins 14 Kilometer entfernte Fulda Neuhof bei minus 14 Grad. Für die Strecke benötigt er rund 4 Stunden. Gegen 8.37 Uhr kommt er an der Apotheke an. Er betritt die Apotheke, bittet die Kassiererin, ein Taxi zu rufen, was sie auch tat. Das Taxi kommt. Der Taxifahrer weigert sich, ihn ohne Vorkasse mitzunehmen. Daraufhin betritt der Tatverdächtige die Bank, in dem er Geld abhob und von den Videokameras aufgenommen wurde. Anschließend brachte der Taxifahrer ihn an sein gewünschtes Ziel. Kurze Zeit später wird Mohammed H. von der Polizei verhaftet. Immer noch in Untersuchungshaft legen die Beamten dem Verdächtigen Mohammed H. die belastenden Beweise vor. Doch er schweigt weiter, schreibt Briefe an Freunde und Verwandte, gibt darin Anweisungen, wie sie sich zu verhalten haben. Blöd nur, dass alle Briefe, die aus der JVA kommen und in die JVA gehen, bei einem Staatsanwalt über den Tisch gehen. Jedes Wort, das er schreibt oder erhält, wird mitgelesen. Und verdächtige Briefe können auch von den Staatsanwälten beschlagnahmt werden. Am 5.10.2021, rund 8 Monate nach der Tat, beginnt vor dem Landgericht Fulda der Prozess gegen Mohammed H. Rund 5 Monate später, am 7. März 2022, verurteilt das Landgericht Fulda den Angeklagten wegen heimtückischen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe. Der zuständige Richter sagte, die Tat sei nicht im Affekt geschehen, sondern genauestens geplant gewesen. Er habe ihn kaltblütig hingerichtet. Ein tragischer Fall. Mohammed H. hat nicht nur das Leben seines ehemals besten Freundes beendet, sondern auch sein eigenes zerstört. 10 Kinder müssen jetzt ohne Vaterfigur aufwachsen. Damit sind wir am Ende dieser Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Das war Mordzeit. Der Moment, der alles veränderte. Ein True Crime Podcast von Manuel Kesting. Hat dir die Folge gefallen? Dann freue ich mich auf ein Follow und ein Abonnement von dir. Vergiss nicht, die Folge zu liken und zu kommentieren. Danke, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal. Die Zeit ist abgelaufen.